Wir sind es gewohnt, zu Anfang der Predigtstunde einen Bibeltext zu lesen. Und von dieser Regel möchte ich heute nicht abweichen. Und ich bitte euch, Johannes Evangelium Kapitel 5 aufzuschlagen. Und ich denke, wenn ich Vers 39 anfange zu lesen, werdet ihr den Text sicherlich auswendig kennen. Johannes Evangelium Kapitel 5 und dort der Vers 39. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeugt. Als Bibelkennern ist euch bewusst, dass Jesus dieses Wort nicht zu seinen Freunden, sondern zu seinen Feinden gesagt hat. Die, die ständig versucht haben, ihn hereinzulegen, die immer versucht haben, aus all seinen Worten einen Grund zur Anklage zu finden. Und da ist es etwas eigentümlich, dass Jesus ihnen bescheinigt, ihr sucht in der Schrift. Ist das positiv oder ist das negativ, wenn man in der Schrift sucht? Das sollen wir doch alle machen, nicht? Diejenigen von euch, die noch die alte Lutherbibel zur Hand haben, da stand das ja etwas anders. Da stand, suchet in der Schrift, also eine Aufforderung. Aber so war das ursprünglich nicht gemeint, sondern Jesus bescheinigt den Pharisäern, ihr sucht in der Schrift. Und dann geht es so weiter. Und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Ist das richtig oder ist das falsch? Findet man das ewige Leben in der Schrift? Ja, ich will da hoffen, dass jeder von euch dazu Ja sagt, oder? Warum höre ich da nichts? Aber ich habe es gesehen, ihr habt kräftig genickert, nicht? Und dann kommt der letzte Teil. Und dann sagt Jesus, und sie, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Ich lese daraus, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Schrift zu lesen. Die einen sehen sie als ein Stück Weltliteratur an und verehren sie, weil sie schon so alt ist und weil sie so außergewöhnlich ist, stellen sie mit anderen antiken Autoren auf eine Stufe und lesen vielleicht auch ganz gern darin, um herauszufinden, wie haben eigentlich die Leute in der Antike gedacht. Was insofern etwas problematisch, weil die Bibel über 1500 Jahre, über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde. Und da hat sich natürlich die Denkweise auch geändert. Zwar nicht so rasant wie heute, aber immerhin. Das heißt, man kann die Bibel lesen, ohne sie zu verstehen. Da erinnere ich mich an einen alten Herrn, seines Zeichens Gymnasiallehrer. Er hat ein humanistisches Gymnasium früher besucht und hatte da auch alte Sprachen. Das heißt, er las die Heilige Schrift sehr oft und las sie nicht, wie wir das tun, in der Luther-Übersetzung oder in einer anderen, sondern er las das Alte Testament in Hebräisch und das Neue Testament in Griechisch. Und da sollten wir doch vermuten, dass er die Bibel, da er sie ja in der Ursprache lesen konnte, dass er sie sehr gut verstand, nicht wahr? Er war kein Christ. Er war Humanist. Das heißt, er hat die Bibel als Weltliteratur gelesen, war voll des Lobes und hat nicht den eigentlichen Sinn der Heiligen Schrift verstanden. Das war etwa so, wie man auch die Bibel lesen konnte. Oder man kann die Bibel lesen, weil man seine eigenen Ideen unterstützen will. Das war so die Lesart der Pharisäer zur Zeit Jesu. Sie hatten eine ganz bestimmte Vorstellung, vor allen Dingen vom Messias. Was der zu sein hat, wo der herzukommen hat, alles aus der Prophetie. Und sie wussten ganz genau, was er tun musste. Um das zu aktualisieren, er musste die Römer rausschmeißen, Jerusalem zum Zentrum der Weltpolitik machen und die Juden natürlich als diejenigen, die die erste Rolle in der Geschichte spielten. Diesem Bilde wollte Jesus nun absolut nicht entsprechen. Und darum haben sie ihn abgelehnt. Das heißt, sie haben die Bibel interessiert und intensiv studiert. Und wenn ich uns mit ihnen vergleiche, kannst du sicher sein, dass sie die Bibel öfter und intensiver studiert haben als wir im Allgemeinen. Und sie sind an dem Wesentlichen vorbeigegangen. Dann kann man die Bibel auch mit der menschlichen Brille lesen. Das machen die meisten heute, auch die Bibelwissenschaftler. Das heißt, sie lesen die Bibel und sagen, das ist Mythos und das ist Wirklichkeit. Und wer beurteilt das? Natürlich ich. Das heißt, das, was sie nicht für möglich halten, das werden sie ablehnen als Mythos. Entschuldigung. Und das, was sie für nicht für möglich halten, lehnen sie ab. Und das, was sie für möglich halten, akzeptieren sie. Und plötzlich in der Bibel steht, dass Jesus auf dem Wasser ging. Hast du das schon mal probiert? Also ich war erfolglos. Ja, ich konnte nicht auf dem Wasser gehen. Und da meine Erfahrung sagt, dass das nicht geht, kann das natürlich, wie es da drin steht, nicht wahr sein. Also muss ich eine andere Erklärung dafür finden. Das ist ein Mythos, das ist ein Bild, womit der Evangelist etwas deutlich machen wollte, nämlich, dass dieser Jesus von Nazareth etwas Besonderes war. Klingt doch gut, nicht? Und ist falsch. Das heißt, ich mache meinen Verstand zur Regel und entscheide dann sehr souverän, was in der Bibel richtig ist und was nicht richtig ist. Dann kann man die Bibel auch als Pflichtübung lesen. So nach dem Motto, man muss ja jeden Tag ein Kapitel der Bibel lesen, nicht? Und dann quäle ich mir die Zeit dafür ab und bin immer froh, wenn ich es hinter mir habe, dann habe ich wenigstens meine Pflicht getan, nicht? Meint ihr, dass man damit der Aussage der Bibel nahe kommt? Oder ich lese die Bibel als Hammer. Nämlich, um den anderen die Bibel auf den Kopf zu schlagen, weil sie meiner Meinung nach eine falsche Auffassung von dem haben, was in der Bibel steht. Und da ich ja Recht habe, kann ich das auch machen, denn ich verstehe die Bibel ja richtig. Und wenn der andere die Bibel anders versteht, muss er ja falsch liegen mit seiner Auffassung, da ich ja Recht habe. Meint ihr, dass man damit einen Menschen erreicht? Ich kann mich an eine Erfahrung erinnern. Wir waren Studenten in Newbold in England und in den Semesterferien sind wir nach Schottland gegangen und haben dort als Buchevangelisten gearbeitet. Eine sehr interessante Geschichte. Und den Schotten geht ja ein bestimmter Ruf voraus, nicht? Und ich habe nach etwa 14 Tagen meiner Mutter geschrieben, komisch, den geizigen Schotten habe ich noch nicht gefunden. Den geizigen Schotten. Ja? Und dann habe ich mit einem Schotten mal darüber gesprochen, welcher Ruf vor ihnen vorausgeht. Und da fing er an zu lachen. Da hat er gesagt, die Schottenwitze, die erfinden wir selber. Und dann kommen die Leute hierher und finden ganz liebenswürdige Menschen vor und kommen wieder. Ja, so kann man es. Auf jeden Fall komme ich eines Tages also an eine Tür. Und da erzählt mir eine junge Frau ganz begeistert, dass sie ihre Freundin zum Glauben bekehrt hat. Und jung wie ich war, unerfahren wie ich war, habe ich dann gesagt, und wie haben Sie das gemacht? Da hat sie gesagt, ich habe ihr die Hölle in den buntesten Farben beschrieben und dann hat sie sich vor lauter Angst bekehrt. Da habe ich gedacht bei mir, danke lieber Gott, dass ich für diese Bekehrung nicht verantwortlich bin. Ja, sie hat auch die Bibel benutzt als flammendes Schwert, um dreinzuschlagen. Aber was die geizigen Schotten betrifft, wir hatten einen Hauswirt, der ein sehr stolzer Schotte war. Und dann bin ich eines Abends zu Hause gekommen und ich musste ihm immer berichten, wie es mir gegangen war. Und habe gesagt, John, heute hat mich jemand rausgeworfen. Da wurde er blass. Wo war das? Dann habe ich ihm beschrieben, wo das war. Plötzlich hält sich sein Blick auf. Das war eine Engländerin. So, aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Natürlich kann ich das Wort Gottes auch richtig lesen, nämlich als ein Wort an mich. Und wenn ich dann darin lese, was Gott mir zu sagen hat, dann kann ich nur stille werden und zuhören und sagen, so siehst du mich, es ist ja erschreckend. Das bedeutet, er ruft mich in seine Nachfolge, um mich glücklich zu machen. Und plötzlich ist es völlig unwichtig, ob das Beschriebene denkbar ist oder nicht, beziehungsweise ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Plötzlich wird das Wort Gottes Autorität und ich halte es für möglich, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. Das bedeutet doch überhaupt nicht, ob ich das nachmachen kann oder nicht, sondern es ist eine Frage des Vertrauens, das ich zu ihm habe. Eine solche Erfahrung hat auch mal ein Mann gemacht, der in großer Not war, Hiob. Und über mehr als 40 Kapitel wird sein Leiden beschrieben, das noch vergrößert wurde durch die ungerechtfertigten Anklagen seiner Freunde. Und dann wird uns berichtet, in Kapitel 40, dass Gott zu ihm sprach. Und als das Wort Gottes ihn erreichte, erkannte Hiob plötzlich, wie töricht er gewesen war, seinen Maßstab an Gott anzulegen. Und dann sagt er, siehe, ich bin leichtfertig gewesen. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und will nichts antworten. Plötzlich merkte Hiob, dass es überhaupt nicht darauf ankam, was er über das Wort Gottes zu sagen hatte, sondern was das Wort Gottes über ihn zu sagen hatte. Und da wurde er plötzlich klein und unbedeutend und erkannte, dass man mit dem Wort Gottes anders umgehen muss, als er es bisher getan hatte. Nun, wer die Bibel also so liest, dass es das Wort an ihn oder an sie ist, der wird erkennen, wer er selber ist. Und wird feststellen, wie unbedeutend das ist, was er denkt und was er meint. Und er wird plötzlich feststellen, dass es eine höhere Autorität gibt, und diese höhere Autorität hat ganz andere Ansichten, als ich mir das vorstelle. Können wir es Gott absprechen, dass er Wunder tut? Ist es möglich, durch das Rote Meer zu gehen und die Wasser stehen rechts und links wie eine Mauer und fallen nicht zusammen? Ob ich das für möglich halte oder nicht, ist nicht so sehr eine Frage der physikalischen Gesetzmäßigkeit, sondern es ist vielmehr eine Frage, ob ich das Vertrauen zu dem Schöpfer Gott habe, dass er so etwas kann. Für mich ist das kein Problem. Nicht mein Verstand ist die Instanz, die darüber zu entscheiden hat, was möglich ist und nicht, sondern es ist vielmehr der, der über dem Naturgesetzen steht, der, der größer ist als ich, der mein Schöpfer ist und der sagen kann, wie es sein muss. Im Bibeltext, den wir zu Anfang gelesen haben, sagt Jesus, wer die Bibel richtig liest, findet ihn. Das heißt, die Bibel führt zu Jesus. Klammer auf. Als er das gesagt hatte, gab es nur das Alte Testament. Wenn du jemandem erklären möchtest, wer Jesus Christus ist, würdest du auf die Idee kommen, das Alte Testament aufzuschlagen? Nee, nicht? Würdest du Evangelien aufschlagen? Aber die gab es damals noch nicht. Und Jesus sagt, der Mittelpunkt der Schrift, damals das Alte Testament, heute dürfen wir es auf neu übertragen, der Mittelpunkt der Schrift ist Jesus Christus. Das heißt, sie zeigt den Weg zu ihm. Wir müssen die Bibel also immer mit dem Hintergedanken lesen, was sagt sie über Jesus, damit ich das auf mich übertragen kann, damit ich auch weiß, was er mir zu sagen hat. Das macht glücklich und macht zufrieden. Das befreit uns von der Last, etwas beweisen zu müssen, sondern schenkt uns die Freiheit, es einfach zu akzeptieren, so wie er sagt. Und wenn Jesus sagt, wenn er wiederkommt, werden ihn alle Augen sehen, mache ich mir keine Gedanken darüber, wie das physikalisch vor sich geht, sondern ich akzeptiere einfach, dass es stimmt. Und wenn es stimmt, dann bin ich nur noch gespannt, wenn er wiederkommt, wie das in Wirklichkeit geht. Und da er mehr Möglichkeiten hat als wir, habe ich keinen Zweifel daran, dass er den richtigen Weg geht. Das heißt, wir sollen die Schrift lesen, um Jesus Christus darin zu finden. Dann ist alles Gerede und Auseinandersetzung zweitrangig. Dann kommt es nur darauf an, dass ich den darin finde, der mein Heil ist, damit mein Verhältnis zu ihm ein solches ist, damit er mich akzeptieren kann, wenn er kommt. Die Bibel ist ein wertvolles Buch und wir müssen sie schützen. Zu diesem habe ich eine kleine Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Überschrift: Die ersteigerte Bibel. Eigentlich wollte ich die alte Bibel, die mir angeboten wurde, gar nicht kaufen. Gewiss, sie war schon fast 300 Jahre alt, aber es wurde auch ein stolzer Preis für sie verlangt. Außerdem war es nach bibliophilen Gesichtspunkten kein besonderes Stück. Doch dann fand ich zwischen den ersten Seiten einen Zettel, der mich neugierig machte. Dort hatte jemand aufgeschrieben, wie die Bibel in den Besitz dieser Familie gekommen war. Diese Geschichte finde ich so schön, dass ich sie gern weitererzählen möchte. Und jetzt kommt sie. Im Bergischen Land liegt der Ort Witzhelden. Im Jahre 1817 heiratete dort der Schuhmacher Arnold Breidenbach seine junge Frau Friederike. Bis dahin hat er in der Regimentsschuhmacherei in Köln gearbeitet und die hübsche Summe von 200 Silbertalern sparen können. Dieses Geld reichte für die jungen Eheleute als Anzahlung für ein kleines Anwesen, ein halb verfallenes Häuschen und einen Acker. Hier gründeten die beiden ihren Hausstand und Arnold Breidenbach betrieb hier eine Schuhmacherwerkstatt. Damals herrschte in der Gegend große Armut. Das Land hatte unter der Franzosenherrschaft gelitten. Danach waren russische Heeresteile plündernd durchs Land gezogen. Dazu hatte es zwei schwere Missernten gegeben. Auch bei den Breitenbachs ging es ärmlich zu. Arnold Breidenbach war ein frommer Mann. Aus seinem Glauben machte er kein Geheimnis. In Gastwirtschaften oder bei Tanzveranstaltungen sah man ihn nicht. Leider fand er in ganz Witzhelden keine Gesinnungsgenossen. So wunderte es nicht, dass er bald im ganzen Ort als der fromme Breidenbach bekannt war. Nach getaner Arbeit saß er meistens über der Lektüre der Bibel. Obwohl die Witzheldner über den Lebensstil ihres Schuhmachers lächelten, ließen sie doch gern bei ihm arbeiten, denn er war ein guter und zuverlässiger Meister. Von den 8 Groschen, die er täglich verdiente, ließ sich noch etwas für den Sparstrumpf abzweigen. An und für sich teilte Frau Breitenbach den Lebensstil ihres Mannes, auch sie war eine fromme Frau. Doch dem persönlichen Glauben an Jesus Christus, wie ihr Mann ihn hatte, hatte sie damals noch nicht. Seit der Hochzeit waren nun einige Jahre vergangen. Nachwuchs hatte sich eingestellt. Das älteste Kind schlief mit den Eltern in dem einzigen Bett, das sie besaßen. Das zweite lag noch in der Wiege, stieß aber mit Kopf und Rücken oben und unten, mit Füßen oben und unten an. Das dritte war unterwegs. Da ging eines Tages ein Ausrufer durch die Straßen von Witzhelden. Er kündigte an, dass dann und dann eine Versteigerung in der Gaststätte stattfinde. Möbel, Hausrat und so weiter wurde versteigert. Arnold, sagte da Frau Breidenbach, das ist die Gelegenheit. Geh und ersteigere ein Bett. Wir haben 17 Taler gespart, das dürfte ausreichen. Meister Breidenbach hörte sich den Plan seiner Frau schweigend an. Er war nicht ein Mann vieler Worte.
Aber am Tag der Versteigerung legte er die Schürze beiseite und zog den blauen Kittel an, nahm das ersparte Geld und ging zur besagten Gastwirtschaft. Als er dort erschien, steckten die Leute die Köpfe zusammen. Das war noch nie da gewesen. Meister Breidenbach in einer Gastwirtschaft. Nun, Meister, was wollt ihr denn hier? Ich brauche ein Bett. Betten sind reichlich da. Die Auktion begann. Es wurde geschwatzt, gelärmt und getrunken. Das Erste, was zur Versteigerung kam, war eine Bibel, ein riesiges Buch. Etwa 20 Jahre alt, 41 Zentimeter lang, 25 Zentimeter breit, 7 Kilo schwer. Außerdem mit Erklärungen versehen. Die meisten der Anwesenden waren schon angeheitert vom vielen Alkohol. Sie begannen zu spotten und Witze zu machen, als die Bibel aufgerufen wurde. Es wurden Verse aus der Bibel zitiert und darüber gelacht. Dann bot ein Kaufmann 15 Groschen. Er brauchte Einwickelpapiere. Arnold Breidenbachs Herz krampfte sich zusammen. Hier wurde über das Buch gespottet, das er so sehr liebte. Damit sie nicht von dem Kaufmann zerrissen wurde, bot er einen Taler dagegen. Wer hat einen Taler geboten? Der fromme Breidenbach. Hochtreiben, raunten sich die Leute zu. Unter Spotten und Lachen bot nun einer nach dem anderen. Und sie machten ihre Witze dabei. Arnold Breidenbach bot mit. An das Bett dachte er nicht mehr. Er wollte nur die Bibel vor diesen wüsten Gesellen retten. Schließlich bot jemand 16,5 Taler. Arnold Breidenbach setzte 17 Taler dagegen. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Er hatte den Zuschlag bekommen und musste nun seine 17 Taler bezahlen. Still nahm er seine Bibel und ging nach Hause. Als er dort ankam, war natürlich die erste Frage seiner Frau: Was hast du denn da? Eine Bibel. Und wo ist das Bett? Ich habe kein Bett. Warum nicht? Wegen der Bibel. Wie teuer war die Bibel? 17 Taler. Und dann kam der Regenguss. Arnold Breidenbach zog den Kittel aus, band die Schürze um und begab sich wieder an seine Arbeit. Auf die Vorwürfe und die Argumente seiner Frau konnte er nur antworten: Ich hab's nicht mehr ertragen, wie sie das heilige Buch verspottet haben. Als Arnold Breidenbach am Abend aus der neuen Bibel vorlesen wollte, ging seine Frau aus dem Zimmer. Der Haussegen hing an diesem Tag bei den Breidenbachs arg schief. Am nächsten Tag erschien in aller Frühe ein Müller aus der Nachbarschaft in der Schuhmacherwerkstatt. »Womit kann ich dienen?«, fragte Meister Breidenbach. Der Mann kratzte sich verlegen den Kopf. »Die Sache ist so. Ich komme wegen der Bibel und dem Bett. Als ich meiner Frau gestern die ganze Geschichte erzählt habe, hat sie mir gehörig den Kopf gewaschen. Immer müsst ihr Männer spotten, wenn ihr getrunken habt, hat sie gesagt. Den ganzen Abend hat sie keine Ruhe gegeben und mir gepredigt. Und heute in aller Frühe hat sie mich geweckt. Die ganze Nacht habe sie nicht geschlafen, sagte sie. Ich solle aufstehen und mit dem Knecht ein Bett aus der Gesindestube, das nicht gebraucht wurde, zu euch bringen. Sie hat noch Stroh geschnitten und neue Bettwäsche aufgezogen. Bitte seid so freundlich und nehmt das Bett, sonst bekomme ich keine Ruhe. Arnold Breidenbach hatte inzwischen seine Frau herbeigerufen, nun schauten sich beide an. Und Frau Breidenbach ging hinaus und machte es wie seinerzeit Petrus. Sie weinte. Das Bett wurde abgeladen und in der Kammer aufgestellt. Am Abend las Arnold Breidenbach seiner Frau aus Psalm 37 vor. Habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünschet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Friederike Breidenbach überlebte ihren Mann um 21 Jahre. Im Todesjahr ihres Mannes kam sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Manfred Hahn. Was ist die Bibel? Für Arnold Breidenbach war es das Wort Gottes, das nicht verlästert werden durfte. Auch für uns soll sie das Wort sein, das das Leben ist und das uns zu dem bringt, der das Zentrum der Heiligen Schrift ist, zu Jesus Christus. Und wenn wir sie richtig lesen, dann führt uns das aus der Lethargie heraus, oder ich könnte auch sagen, aus der Konsumhaltung, und macht uns zu bewussten Christen, die aktiv ihr Leben mit ihrem Erlöser führen, um einmal, wenn Jesus wiederkommt, in seiner Gegenwart weiterzuleben. Auch das ist meine Hoffnung. Dafür lebe ich. Und dafür bete ich. Amen. Herr, unser Gott, unser Vater, der du im Himmel bist, durch Jesus Christus hast du dich zu uns herabgeneigt, hast uns gezeigt, wer du bist, dass du Liebe bist, dass du Geduld und Barmherzigkeit bist. Darauf verlassen wir uns heute noch. Und Herr, wenn wir sicher sein wollen in unserem Glauben an dich, brauchen wir dein Wort, damit es uns lenkt, uns beeinflusst und uns zu Menschen macht, die sich völlig auf dich verlassen. Herr, und dann komme bald. Wir warten auf dich. Amen.